BR Heimat lesen.
Die Sonne war bereits hinter den Bergen hinabgesunken. Der Abglanz einiger Sterne blinkte schon aus den allmählich sich verdüsternden Fluten. Es mahnte der Silberton des Glöckleins vom stillen Klösterl zum Abendgebet. Der Schiffer achtete nicht darauf, er starrte nur mit tiefem Sinnen in die Fluten. Da ward es plötzlich hell in dem geheimnisvollen Grunde. Der Fährmann glaubte mit Entsetzen ein fischartiges Ungetüm zu erblicken, das mit scharfem Gebisse seinen eigenen Schweif im Rachen hielt und mit seinem Riesenleib in weitem Bogen den ganzen Felsenstock umspannte. Die Augen glühten rollenden Feuerrädern gleich. Mit drohendem Blick schaute es aus seinem kristallenen Hause auf zu dem Burschen im kleinen Kahne. Friedel schloss die Augen. Die Sinne drohten ihm zu schwinden. Seine erregte Fantasie hatte ihm das Ungeheuer vorgespiegelt, wie es einer alten Sage nach im Walchensee hausen soll. Die Sage erzählt, dass, wenn es einmal seinen Schweif loslässt, sich das Gestein des Kesselberges spaltet und die Wogen des Walchensees sich mit denen des Kochelsees vereinigend hinausstürzen in die Ebene Bayerns und München und seine Umgebung begraben. Denn der Volksglauben hält das Wasserbecken für bodenlos und mit dem Meere in Verbindung. Noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war die Besorgnis vor einem Durchbruch des Kesselbergs so groß, dass man zu Gott um Abwendung dieses drohenden Unglücks flehte. In der Gruftkirche zu München wurde aus diesem Anlass täglich eine Messe gelesen, alljährlich aber ein geweihter, goldener Ring in den See geworfen, um die Wassergeister bei freundlicher Stimmung zu erhalten. Wie man sich erzählt, suchte einmal ein vorwitziger Fremdling in einer Taucherglocke in die Tiefe zu gelangen. Da erblickte ihn das grimmige Ungetüm und rief ihm mit Donnerstimme zu: »Ergrünst du mich, so schluck ich dich!« Rasch gab er das Notzeichen und entkam nur mit Mühe der Gefahr. Der Tollkühne solle später noch einmal gewagt haben, den Grund des Walchensees erforschen zu wollen. Mann und Glocke sind aber nicht mehr zum Vorschein gekommen. Diese und andere Erzählungen ließen in Friedels überreiztem Gehirn jene Fantasiegebilde wieder aufleben und versetzten ihn in einen fieberhaften Zustand. Als er die Augen wieder aufschlug, fand er sich, auf einem ledernen Sofa liegend, mit wollenen Decken zugedeckt, in einer Stube des Klösters. Frau Gertraud, die Schwester des Benefiziaten, saß neben ihm. Eine Öllampe brannte auf dem Tische. »Gott sei Dank«, rief die Matrone, »das war ein langer Schlaf, Friedel, und voll wüster Träume.« »Ich weiß nicht, dass ich gelandet habe«, sagte Friedel erstaunt. »Frau Gertraud, bin ich denn krank?« »Dein Schiffel hat's bei uns ans Land drin, du hast geschlafen und bist nicht zum Erwecken gewesen. Da haben die unsere Dienstboten reindrang. Ich glaub halt, Friedel, du hast's viel trunken.« »Trunken«, sagte Friedel, und sich besinnend fuhr er fort, »ja, ja, schon mehr als ich gewöhnt bin, aber, yes, ich hab ja einen Brief an seine Hochwürden.« »Den hat mein Herr Bruder schon«, berichtete die alte Frau, »er ist aus deiner Taschen gefallen, wie es dich reindrang haben.« »Aber die Antwort muss ja zurückbringen«, entgegnete Friedel, indem er versuchte, sich zu erheben. »Die ist schon durch einen anderen Schiff absorgt«, berichtete Gertraud, »verhalt dich nur ruhig, es ist schon bald Mitternacht.« »Mitternacht«, rief Friedel voll Schrecken. »Da darf ich keinen Augenblick verlieren. Ich muss ja ins Posthaus, um mich zum...« Wieder suchte er sich zu erheben, aber die alte Gertraud hielt ihn zurück. »Für heut bleibst da«, sagte sie. »Deine Mutter hat der Schifferbotschaft schon, dass bei uns bist. Sobald's Tag wird, kannst ins Posthaus über. Jetzt halt dich ruhig, dass mein Bruder nicht aufwächst, sonst kriegst noch ein Reprimand. Ich mach dir einen Kaffee, der bringt dich wieder in Ordnung.« »Bist doch so brav, Friedel, und fangst trinken an? Aber freilich, ich weiß schon, was gestern für ein Tag war, mein armer Narr.« Frau Gertraud ging. Friedel aber ward sich wieder all der Einzelheiten des gestrigen Tages bewusst. Ach, was er im Verein mit dem Dulli getan, war kein Fantasiegebilde wie das riesige Ungetüm auf dem Grunde des Walchensees. Wieder erfasste ihm bittere Reue. Frau Gertraud kam bald mit heißem, schwarzem Kaffee zurück, der Friedel sehr wohl bekam. »So, und jetzt schlafst wieder«, befahl die alte Frau. »Morgen bist dann wieder frisch und gesund.« »Ja, morgen, in aller Frühe, muss ich ins Posthaus«, versetzte Friedel, der keinen anderen Gedanken fassen zu können schien. »Es hängt gar viel davon ab.« »Ich werd dich wecken«, versprach die Alte. »Nur ein Wort, Frau Gertraud«, sagte Friedel sie zurückhaltend. »Halten Sie es für möglich, dass wir jemands Glück abwünschen oder ein Unglück anwünschen kann. Es gibt schon solch schlechte Leute, die sowas tun, meinte Frau Gertraud. Aber unser Herrgott richt's ein, dass das all Schlechte, was ihren Nebenmenschen wünschen, auf sie selber zurückfällt. Ein echter Christ wünscht selbst sein Feind nur Gutes und schaut nicht neidig aufs Glück vor andere. Jetzt ruh wieder aus und denk, auch für die kommt noch's Glück, wennst fromm und ehrbar bleibst. Friedel war allein. Der alten Rede beruhigte ihn nur teilweise. Er sehnte den Morgen herbei. Nicht eher glaubte er Ruhe zu finden, als bis er den Hexenstrang unwirksam gemacht. Die trüben Bilder, welche vor seinen Sinnen immer wieder entstanden, wurden nur manchmal erhellt durch den Gedanken an die dunklen, glänzenden Augen der schönen Amrei. Doch das Bewusstsein, diesen Augen Tränen entlockt zu haben, machte ihn von Neuem traurig, bis endlich die Natur ihr Recht verlangte und ihm der Schlaf die Augen schloss. Zu gleicher Stunde saß Reser weinend auf ihrem Bette und konnte keinen tröstenden Gedanken finden. Die Zukunft lag trübe vor ihr. Wendel aber hatte dem Freund ein über das andere Mal gesagt, »Des Glück, Freund, dass du zur rechten Zeit kommen bist. Ich wär narrisch worden, wenn ich um Griechenland kommen wär. Ich bleib ihr treu auf Mannswort und sollte General werden, so wird nirgends anders mei Generalin wird Reser. Hellas noch einmal, die Geschichte kann sie gut auswachsen.« Der Herbstmorgen war angebrochen. Ein dichter Nebel wogte über dem Gewässer des Walchensees und verhüllte die ganze Landschaft ringsumher. Die Wälder und Fluren am Ufer waren mit starkem Reif bedeckt, der auch die Georginen und Astern in Frau Gertrauds Blumengärtchen vernichtete. Gestern prangten sie noch so schön in ihren bunten Farben und hoben die Köpfchen empor zum wärmenden Himmelsgestirn. Heute waren sie zerstört. Ihr schöner Traum war aus. Der würdige Priester vom Klösterl betrachtete auf den Jammer der alten Gertraud hin mit wehmütigem Blick den raschen Verfall seiner Lieblinge. »Ach, wie schade ist's um die herrlichen Astern«, jammerte Frau Gertraud. »Wie ist die Natur so grausam? Alles, was sie uns zur Freude schafft, zerstört sie wieder über Nacht.« »Aber sie bringt auch wieder«, warf der Benefiziat ein. »Sie handelt nach ewigen Gesetzen. Was heute tot ist, steht im Frühjahre wieder verjüngt auf. In ihrem Scheiden lässt sie uns noch die Hoffnung auf den Frühling, die Hoffnung, die niemals trügt, die Sehnsucht, die niemals ungestillt bleibt. Grausam und tückisch ist nur der Mensch, der seine Nebenmenschen vernichtet in seiner niederen Leidenschaft und niemals wieder aufbauen kann, was er zerstört.« Diese Worte drangen wie Dolchstiche in das Herz des jungen Fischers, der sich den Bewohnern des Klösterl genähert, um von ihnen Abschied zu nehmen und sich zu bedanken für all das Gute, was man ihm hier zuteilwerden ließ. Er war ja einer jener Verruchten, aber in seiner Macht lag es noch, das Unheil wieder gut zu machen. »Vergelt's Gott, Hochwürden, für alles«, sagte er, »die ersten Saibling, die ich fang, bringe der Frau Gertraud.« »Eigentlich sollte ich dich darüber schelten, dass du gestern so tief in den Krug geschaut«, meinte der Geistliche, »aber ich gebe dir für dieses Mal die Absolution. Es war ein Glück, dass der See so ruhig war. Wäre er stürmisch geworden, dein Schlaf hätte dir schlecht bekommen können.« »Oh, bei mir hat's gestern gestürmt, wie noch niemals in meinem Leben«, erwiderte Friedel. »Kann ich unserem Herrn was ausrichten?« »Der weiß schon alles«, antwortete der Benefiziat. »Nächsten Sonntag halte ich's Amt in der Jachenau. Heute muss ich nach Walchensee, um Gottesdienst zu halten.« »Der ferner umfahren, Hochwürden«, fragte Friedel. »Ich ziehe den Landweg vor«, lächelte der Geistliche. »Verfehl dich nicht bei dem Nebel. Behüt dich Gott.« Frau Gertraud steckte dem Burschen ein Sträußchen vom Reife verschont gebliebener Blümchen auf den Hut und gab ihm noch einige ermunternde Worte mit auf den Weg. Der See war heute leicht bewegt. Immer neue Nebelmassen brauten aus demselben auf. Kaum konnte man auf Schiffslänge vor sich sehen, und nur dem langjährigen bewährten Schiffer war es möglich, mit ziemlicher Sicherheit seinem Ziele zuzusteuern. Insoweit belästigte ihn also der Nebel nicht, doch brachte er ihn unwillkürlich mit der ihn so beunruhigenden Angelegenheit in Verbindung. Im Gebirge, wo plötzlich eintretende Nebel oft großes Unglück im Gefolge haben, ist es üblich, dieselben den Gewittern gleich wegzubeten, und besonders ist das bei den Wildschützen und Jägern der Fall, welche gefährliche Steige zu begehen haben, wo ein unsicherer Tritt den Sturz in die Tiefe zur Folge hätte. Viel hübsche Sagen leben darüber im Volksmunde. Manch undurchdringlicher Nebel soll durch solches Beten plötzlich zerteilt worden sein, als ob ihn die Mittagssonne zerstreut. Friedel meinte, was sein sonst so heiteres Gemüt so verdüstere, sei auch einem solchen Nebel vergleichbar, und er wolle es versuchen, ihn wegzubeten. Er gelobte feierlich, schon am morgigen Samstage nach dem Klösterl in der Hinterriss zu wallfahrten und dort sein Vergehen zu sühnen. Er wünschte jetzt nichts sehnlicher, als Wendel und Resei wieder vereinigt zu sehen. Was sollte es ihm nützen, wenn sie beide unglücklich wären? Wie viel begreiflicher war ihm Reseis Handeln, seit er gestern Amrei gesehen? Jetzt verstand er, wie man sich plötzlich von dem einen wenden und für den anderen empfinden könne. War es ihm gestern nicht selbst so ergangen? Wohl war es zunächst die Ähnlichkeit der Schwestern. Es waren die ihm so lieben Züge, die ihn gefangen nahmen, als ihm Amreis Augen so freundlich zugrüßten. Aber wie Hoffnung zog es durch sein trostloses Herz, einem Sonnenstrahle ähnlich, der plötzlich durch dichten Nebel bricht. Aber nein, er durfte ja kein Glück empfinden, ehe nicht die beiden Getrennten durch ihn wieder vereinigt waren. Und er tat ein heiliges Gelübde, keinem anderen Mädchen eher die Hand am Altare zu reichen, auch nicht Amrei, bevor nicht das Glück auf dem Wallerhofe wieder eingekehrt. In diesem Augenblicke ertönte das Glöcklein von dem Kirchlein in Walchensee. Es war das erste Zeichen zum Gottesdienst. Friedel aber meinte, es sei ein Zeichen, dass sein Schwur von den Himmlischen gehört worden. Gleich darauf landete er bei dem kleinen Dörfchen. Im Posthause angekommen, war seine erste Frage nach dem Zigeuner Duli. Aber niemand hatte ihn weder gestern noch heute gesehen. Diese Nachricht schaffte dem armen Friedel neue Qual. Er ging von einem Hause zum anderen, um nach dem Zigeuner zu fragen, umsonst. Niemand wusste von dem Vagabunden. Selbst die Wegmacher, die gestern den ganzen Tag auf der Straße gearbeitet, beantworteten seine Frage verneinend. Es war also sicher, der Gesuchte war einen anderen Weg gegangen. Friedel war der Verzweiflung nahe. Duli war also über den Kesselberg hinab nach Kochel gestiegen, somit musste Friedel in jener Richtung nach ihm suchen. Jetzt wurde das zweite Zeichen zur Messe gegeben. Friedel lenkte seine Schritte nach dem uralten, dem heiligen Jakob geweihten Kirchlein, um den Segen des Himmels für sein Werk zu erflehen. Der würdige Benefiziat vom Klöster las die Messe. Das kleine Gotteshaus war so ziemlich angefüllt mit den Leuten aus dem Dörfchen und der Nachbarschaft. Die Messe hatte kaum begonnen, da trat ein in Jachenauer Tracht gekleidetes Mädchen in die Kirche und nahm in einem der Stühle Platz. Es war Amrei, Friedel hatte sie sofort erkannt. Nun war es mit dem Nebelwegbeten vorbei. Was wollte das Mädchen schon zu so früher Stunde hier in Walchensee? Würde sie mit dem in einer Stunde eintreffenden Postwagen schon wieder wegfahren zu ihrer Base? Amrei sah gegen gestern sehr blass aus, aber Friedel fand, dass ihr diese Blässe noch 10-mal besser stünde als die roten Wangen. Ihre Augen waren heute matt und glanzlos, während sie gestern funkelten wie zwei Sternlein. Aber Friedel fand sie auch jetzt schön, zeugten sie doch von einer verwandten Gemütsstimmung. Um was mochte sie wohl beten? Vielleicht um Strafe für ihn, den Zerstörer des Glückes ihrer Schwester? Aber nein, Amrei hatte ganz das Aussehen jener Menschen, die imstande sind, dem Feinde nur Gutes zu wünschen, was Frau Gertraud als die schönste Tugend erklärt hatte. Und so wollte er es wagen, das Mädchen nach beendigtem Gottesdienst anzusprechen. Er wollte aus seinem Benehmen dann erkennen, ob man auf dem Singerbauernhof Verdacht gegen ihn schöpfe, ob man ahne, dass er etwas gegen Reseis Glück versucht. So folgte er denn, als Amrei die Kirche verließ und sich dem Posthause zuwandte, derselben auf dem Fuße und nahm sich, vor dem Hause angekommen, das Herz, die schöne Jachenauerin zu begrüßen. Wie ein Sonnenblick überflog es Amreis Gesicht, als sie Friedel erblickte. Sie reichte ihm freundlich die Hand. »So bist mir nicht bös«, fragte Friedel. »I dir bös sein, Friedel«, sagte das Mädchen. »Dauert hast mir, darfst mir's glauben. Wie voriges Jahr meine Schwester bei der Basel auf Besuch war, hat's nur von dir geredet und erzählt, wie lieb und brav das bist, und ich hans Resei nur als dei künftige Hausfrau gesehen.« »Aber gell, es ist halt anders gekommen«, unterbrach sie Friedel. »Der Wendel hat ihr's Odor, und mit mir war's aus.« »Das war nicht recht, und drum ist gestraft worden. Es ist nicht schön von ihm, dass er so ins Gret bringen mag und ins Gespött, 3 Tage vor der Hochzeit auf und davon geht, so ganz gach. Sowas ist nicht gewesen, solange die Achenau besteht. Da hab ich einen Brief für den Wendl, den muss ich der Post mitgeben, drum bin ich so früh hergekommen. Darf ich wissen, was in dem Brief drinsteht, fragte Friedel. Ja, das darfst wissen, versetzte Amrei. Da steht drin, dass der Vater sein Wort zurücknimmt, dass Resei sich nimmer bunden fühlt an Wendl und dass der Kuchelwagen wieder heimgefahren wird. Das steht drin. Ich hab den Brief schreiben müssen, weil der Vater nicht recht damit umgeht, zwar's und das Resei halt nix als gewarnt und gewarnt hat, dass ihm der Barmer möcht. Friedel erschrak aufs Neue über diese Nachricht. Sie verwirrte ihn in diesem Augenblick. Dem Mädchen aber schien es gar wohl zu tun, sein Herz ausschütten zu können, und Friedel fühlte sich unwillkürlich zu demselben hingezogen. Die beiden hatten in der angenehm durchwärmten Gaststube nebeneinander Platz genommen, und sie sprachen zusammen, als ob sie längst gut bekannt miteinander gewesen wären. »Oh, mein Friedel«, sagte Amra im Verlauf des Gesprächs, »du wärst freilich ein besserer Mann für die Schwester gewesen. Der Vater hat's auch gesagt, aber das Resei ist halt blind. Wenn die nur mit unsere Augen sieht.« »Also hättest du mich nicht aufgeben?« fragte Friedel errötend. »Mei lebt er nicht«, antwortete Amrei rasch, und erst nachdem sie es ausgesprochen, mochte sie finden, dass sie doch zu aufrichtig gewesen, denn sie schlug errötend die Augen nieder. Friedel aber fasste des Mädchens Hand, und im Drange der Gefühle sagte er, »Amrei, wenn's so große Stuck auf mich holst, so wär du meine Regentin. Ich lauf dir nicht davon, gewiss nicht.« Amrei sah den Sprechenden fest an. »Friedel, ich könnt dir gut sein, recht gut«, sagte sie, »aber ich hoff fast, mein Vater hat's im Sinn, dir das Resei wiederzugeben.« »Da wird nix draus«, rief Friedel sich vergessend. »Im Gegenteil, das Resei und der Wendl müssen beieinander bleiben, denn ich hans glaubt, solange die nicht Mann und Frau sind, darf ich kein Dirndl heimführen als meine Gentin. Das han ich geschworen, und unser Herrgott hat's gehört.« »Das hast du geschworen? Und warum denn?«, fragte Amrei. »Was geht die Resei noch an und der Wendl?« »Das kann ich dir nicht sagen«, erwiderte Friedel, »aber es ist ja so. Und jetzt gib Antwort auf meine Frage. Meinst, du könntest, was die Schwester weggeworfen, wieder aufheben?« »Friedel!« Das war alles, was ihm zur Antwort wurde. Aber es war in einem so warmen und herzlichen Tone gesprochen, dass es dem Burschen ganz heiß aufstieg. »Amrei, ist dem möglich? Mich soll auch noch mal das Leben gefreien«, rief er. »Aber das bin ich gar nicht wert. Ich muss dir schon sagen, gestern, wie ich das erstmal gesehen hab, da ist mir mitten in meiner Verzweiflung wen als Herrer das Weh da plötzlich auf. Es hat aber nur einen Augenblick gedauert. Nachher ist wieder angegangen. Schuld und Drei haben mich gemartert bis zu dem Augenblick, wo ich die heute wieder gesehen hab. Solange ich deine Hand in der Mang spür, ist mir als rinnert's Elend weg von mir, als teilert sich der Nebel und Sonne scheint wieder runter auf mich, so lind, so wohl. Lass mir die Hand, Amrei, lass mir's.« »Ich lass das schon, Friedel«, sagte Amrei herzlich und teilnahmsvoll. »Ich hab mich nicht verlobt, dass ich keinen Burm gehören will, solange ich nicht ein Wendl gefälle bin, wieder zurückzukehren zu seiner Braut. Friedel, da wird's nix mehr mit uns zwei, wenn's nach deinem Gelöbnis tust.« »Muss ich denn nicht?« rief Friedel. »Ich halt Menschen sein Wort und unserem Herrgott halt es doppelt. Aber Amrei, du kannst mir dabei helfen. Den Brief da darfst nicht abschicken.« Das Mädchen sah ihn fragend an. »Was Riese um den Brief und was sagt's dazu?« »Mei, was sagt's? Die ist zu keinen richtigen Gedanken zu bringen. Bald schimpft sie über den Wendl, nachher lobt's ihn wieder über den schellen Kini. Aber du hast recht. Ich schick den Brief nicht ab. Ich schreibe dem Wendl, dass er gleich wieder kommen soll. Wenn das aber nix nutzt, na, so schreibe ich ihm halt, dass er so bald als möglich wieder kommen soll und dass er ihm das Resei treu bleibt. Ich hoff, das darf ich schreiben.« »Ja, das darfst schreiben«, pflichtete Friedel bei, »und weiter sagst du ihm, dass er unser Glück davor abhängt und dass er schon deshalb recht bald kommen soll.« »Ich werd's schon machen«, versprach Amrei. »Ich schreibe ihm halt, dass ich glaubt ha, nicht ernter an Manns nehmen, als bis er und das Resei kopliert sein. Obwohl ich schon einen weiß, der mir da aller lieber war.« »Amrei«, lachte Friedel glückselig, »meinst du aber gar mich damit?« Und das Mädchen nickte ihm schalkhaft zu. Dann ließ es sich von der Kellnerin Papier, Feder und Tinte geben. Der neue Brief war kaum fertig geschrieben, als die lustigen Klänge des Posthorns die Ankunft des Eilwagens verkündeten. Der Brief wurde der Post übergeben und Amrei befahl ihrem Knechte, wieder einzuspannen. Mit einem herzlichen Händedruck verabschiedete sie sich von Friedel, der ihr nachsah, solange er sie sehen konnte. Der Nebel hatte sich zerteilt, der See war rein, nur die Gipfel und Hänge der Berge waren noch von ihm bedeckt. Friedel suchte nun einen armen Burschen auf, den er beauftragte, sofort nach Kochel zu gehen, überall nach dem Zigeuner Duli zu fahnden und ihn zurückzubringen. Er sollte ihm reichlichen Lohn versprechen und ihn um jeden Preis zu rascher Rückkehr bewegen. Zwar sagte ihm heute wieder die Vernunft, dass Wendels Fortgang mit seinem Hexendraht nichts zu schaffen habe, aber das seltsame Zusammentreffen der Dinge, der rasche und unbegreifliche Entschluss Wendels, gab ihm doch immer wieder zu denken und schienen ihm mehr als ein bloßer Zufall zu sein. Vielleicht hätte ihn der Pfarrer beruhigen können, aber er scheute sich jetzt, sein mit dem Zigeuner gemeinsam vollbrachtes Hexenwerk zu bekennen. So stieß er denn voll Hoffen und Bangen sein Schiff vom Ufer und ruderte in den Weitsee mit der Richtung nach Niedernach. Leichler, durchsichtiger wurde das Gewölke, einzelne Lichtblicke tauchten aus dem Schatten auf und mehr traten die Wände der höheren Berge hervor. Allmählich umlagerten nur noch leichte Wölkchen in fantastischem Spiele die Gipfel der Gebirge, die bis vom Sonnengolde umflossenen Bergespitzen in zauberischem Farbenspiel frei emporragten in den Azur des wolkenlosen, tiefblauen Firmamentes. Nicht viel fehlte, und Friedel hätte beim Anblick all dieser Pracht, für die er heute plötzlich wieder Sinn und Verständnis hatte, laut aufgejubelt zu den so herrlich sich im Bergsee spiegelnden Riesenhäuptern, um ihnen sein neues Glück kundzutun. Aber noch hielt ihn das Schuldbewusstsein zurück. Immerhin aber begrüßte er mit freudigem Gefühl die ihn am Ufer erwartende, um ihn besorgte Mutter. »Kimmst so spät? Hast was gefischt?« fragte ihn diese. »Gewiss habe ich was gefischt, Mutterl«, gab er zur Antwort, »und des war rares. Saibling oder Rinken, wir brauchen's notwendig zum Verkaufen. Was ich gefischt habe, Mutterl, des wird nicht verkauft, des polt ich schon selm. Komm nur rein in den Stuben, ich erzähl das schon, da wirst du schauen.« Spät abends kam der um den Zigeuner abgesandte Bote zurück. Er hatte denselben in der Tat in Kochel angetroffen, aber Duli hatte schon gestern in Walchensee von dem Ereignisse auf dem Wallerhofe gehört und fürchtete, da sich alles so seltsam traf, von Friedel in eine Falle gelockt und bestraft zu werden, denn dieser musste ihm sicherlich die Schuld zuschreiben. Deshalb ließ sich Duli durchaus nicht zur Rückkehr bewegen, sondern sagte nur, zu der bewussten Zeit sei er am Zigeunerbrunnen wiederzutreffen, dorthin solle dann Friedel kommen und dann würde alles wieder recht werden. Der Bote wusste nicht, um was es sich handle und beendigte seine Botschaft mit der Bemerkung, »Wenn ich dir guten Rats bin, Friedel, so trau dem Lumpen nicht, besonders nicht an so einem verrufenen Ort wie der Zigeunerbrunnen. Ich halte ihn für einen Sechser- und Talerwechsler. Dank Gott, dass er nimmer zu dir her ist. Und jetzt pirti.« Er erhielt seinen Lohn und ging. Friedel überlief wohl ein gewisses Gruseln, als er die Botschaft nochmals überdachte. Doch Amrei lächelte ihm die schwarzen Nebel von der Seele und neue Hoffnung zog in seinem Herzen ein. In München herrschte im November, Monat des Jahres 1832, ein äußerst reges militärisches Treiben. In der sogenannten griechischen Kaserne, ein Eckhaus der Brienner- und Otto-Straße, wurden die Freiwilligen der Infanterie, in der Isar-Kaserne die für Griechenland bestimmten Ulanen und Artilleristen, abexerziert. Von Tag zu Tag vermehrten sich die Anmeldungen, nicht nur aus Bayern, sondern vom ganzen übrigen Deutschland. Mancher brave junge Mann riss sich mit hochklopfendem Herzen aus den Armen seiner Lieben, um Ottos Vertrauen dem Rufe zu folgen. Mancher, der Trost und Hoffnung seiner alten Eltern gewesen, änderte plötzlich seine Lebensrichtung und trat unter die griechischen Fahnen, um da ein neues Leben zu beginnen. Mancher, der früher nur gewohnt war zu befehlen, wollte unter diesen Zeichen gehorchen lernen, und mancher brave Offizier, der in Kampf und Schlacht seinen Soldaten als treuer Führer vorangegangen war, legte nun den Degen ab, um die Muskete zu ergreifen und in Zukunft selbst geführt und befehligt zu werden. Mit Freuden verließ man sein Vaterland, um nur auf dem Boden wandeln zu können, der durch so manche erhabene Erinnerung geheiligt ist. Mit Freuden verließ man den heimatlichen Herd, um sich im fremden Lande einen neuen zu gründen. Da jedoch die Organisation dieses Freiwilligenkorps nicht so rasch vollzogen werden konnte und die Abreise des jungen Königs nach seinem Lande, wo selbst bereits wieder Unruhen ausgebrochen, höchst dringlich war, so beschloss Bayerns König, seinem Sohne ein Begleitungs- oder Hilfskorps in der Stärke von 3.500 Mann, bestehend aus 4 Bataillonen Infanterie, 2 Schwadronen unberittener Reiter und einer Kompanie Artillerie mit 8 bespannten Geschützen unter Kommando des Brigadegenerals Freiherrn von Hertling mitzugeben. Die Infanterie hatte sich aus ihren Garnisonen bereits nach München und Mittenwald, wo der Sammelplatz der Brigade war, in Bewegung gesetzt, um von hier aus nach bestimmter Marschordnung über Innsbruck nach Triest, wo die Einschiffung erfolgen sollte, zu gelangen. Die Ankunft eines jeden solchen Bataillons brachte ganz München auf die Beine. Man eilte ihm jedes Mal weit über den Burgfrieden hinaus entgegen und bewillkommte die Ankommenden aufs Herzlichste. Hierbei scheute man keine Unbill der Witterung. So wechselten zum Beispiel Regengüsse mit Schneegestöber, als König Otto, von einem glänzenden Stabe umgeben, das soeben anmarschierte und auf der Schwabinger Wiese in Parade aufgestellte 2. Bataillon des 12. Infanterieregiments, dessen Oberstinhaber er war, besichtigte und dann unter den Klängen der Musikchor aller in München garnisonierenden Regimenter durch die mit Menschen angefüllten Straßen auf den Residenzplatz führte. Da öffneten die dichten Wolkenmassen ganz plötzlich die tiefen Falten ihrer Trauerschleier und herrlich erglänzte am Himmelsgewölbe die Spenderin des Lichts und der Freude, als der 17-jährige König dem königlichen Vater das Bataillon vorstellte. Es war dies eine Szene, welche die Volksmenge mit Jubel und zugleich mit Schmerz erfüllte, denn immer näher rückte die Stunde des Scheidens für den jungen Fürstensohn, der auf immer die Heimat, auf immer alles, was ihm teuer war, verlassen, der von einer heißgeliebten Mutter scheiden, auf den Grabhügeln des alten Hellas einen neuen Thron errichten, ein neues Geschlecht zu der Größe seiner Voreltern wieder erheben sollte. In der Artilleriekaserne war man lebhaft bemüht, die zum Abmarsch bestimmte 9. Kompanie aufs Beste zu einer in Bayerns Kriegsgeschichte so merkwürdigen Episode einer überseeischen Truppensendung auszurüsten. Die Batterie unter Kommando des Hauptmanns Friedrich Schnitzlein hatte eine Gesamtstärke von 202 Mann, 33 Fahrzeugen, 8 Geschützen, Haubitzen und Kanonen und 34 Pferden. Wendel Waller war in der Tat als erster Feuerwerker eingereiht worden. Er hatte so viel zu tun, dass er den ganzen Tag über nicht eine Minute Zeit fand, in der er an die Jachenau hätte denken können. Dazu tröstete er sich, hätte es Zeit, wenn er mit seiner Batterie nach Walchensee käme, wo selbst in der Marschorder ein Rasttag angesetzt war. Dann wollte er sich seinem Bräutchen noch einige Stunden ganz allein widmen. Wiederholt aber versicherte er seinem Freunde, er wäre ein Narr geworden vor Aufregung, wenn er die schöne Expedition nur in der Landbötin hätte mitmachen können. Amrais Brief hatte er richtig empfangen und auch sofort beantwortet. Er versprach ihr in launiger Weise alles zu tun, dass das Hilfskorps so bald als möglich wieder aus Griechenland heimkomme und dass dann die beiden Hochzeiten, nämlich diejenige Amrais und die seinige, gleich miteinander gefeiert werden könnten. Auch an Resei legte er einige Zeilen bei, in welchen er ihr Mut zusprach und sie ersuchte, sie möchte sich doch auch für die große Sache begeistern, damit zeige sie sich seiner würdig. Einem Bauernbuben, der sein Lebtag nicht aus der Jachenau hinausgekommen, bemerkte er, einen solchen Lattdirl könne sie alle Tage zum Mann bekommen, aber nicht einen königlich-bayerischen Feuerwerker, der mit seiner Batterie die Welt umsegeln und die Osmanen zu Paaren treiben werde, wenn es Not tue. Alles Übrige wolle er sich auf den Rasttag in Walchensee versparen, wo er noch einen recht vergnüglichen Abschied von ihr und all seinen Landsleuten nehmen wollte. Dieser Brief schien die Jachenauer befriedigt zu haben. Es erfolgte wenigstens kein weiteres Schreiben, was Wendel umso lieber war, da er dann auch nicht mehr zu antworten brauchte. Wenige Tage vor dem Ausmarsche, er war gerade über Hals und Kopf mit dem Einpacken der nötigsten Requisiten zum Laborieren der Feldmunition beschäftigt, kam der Pfarrer von der Jachenau zu ihm auf Besuch und machte ihm erfreut die Mitteilung, dass er bei dem griechischen Expeditionskorps als Feldkaplan angestellt worden sei und während seiner Abwesenheit ein Franziskaner von Tölz seine Pfarrei versorge. Der Hüter Hannes war gleichfalls angenommen und ihm als Mesner und Diener zugeteilt worden. Auch Herr von Fels ward sein höchster Wunsch erfüllt. Er war zum Leutnant in der später nachrückenden Freiwilligenabteilung ernannt und somit waren die Wünsche aller Jachenauer vorerst befriedigt, sogar derjenige des Schullehrers, welcher infolge seiner patriotisch-poetischen Ergüsse die Aufmerksamkeit König Ludwigs erregt und auf sein Gesuch hin gern der Regentschaft Kanzlei, wenn auch vorerst nur als Schreiber, zugeteilt wurde.